etwas, was ich auf dem Herzen habe und etwas, was inspiriert ist von die Bibelstelle Lukas 9, 28 bis 36, da wo die Verklärung Jesus da beschrieben ist. Und wir können das gleich einfach lesen, durchlesen, die Geschichte da durchlesen zusammen. Ich habe das hier in der Neue Genfer Übersetzung, dass wir das erstmal lesen und dann gehen wir, dann steigen wir da rein. So, etwa 8 Tagen. Was ist los? Das kann es nicht sein, das ist kein Feedback, das ist nicht an. Soll ich laut schreien? Das ist besser. Okay, super. Ich weiß nicht, muss ich vielleicht nicht so nah dran stehen oder so, in der Mitte. Okay, etwa nach Tagen, 8 Tagen, nachdem Jesus das gesagt hatte. Was hat Jesus da gesagt? Es war die ganze Lehre, wo Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich täglich nehmen und mir nachfolgen. Wer sein Leben retten möchte, behalten möchte hier in dieser Erde, wird dann es verlieren. Und wer dann bereit ist, sein Leben zu verlieren für Jesus, für das Evangelium, wird dann das wahre Leben oder das Leben, was Jesus hat zu geben, auch empfangen. Das hat er vor 8 Tagen ungefähr diese Lehre über Jüngerschaft gelehrt. Und auch das war am Anschluss von, wer ist bereit, mir nachzufolgen? Und er hat eine harte Lehre gegeben und hunderte von Menschen sind weggelaufen. Die sagten, das ist mir zu hart. Als Jesus gesagt hat, du musst mein Fleisch essen und mein Blut trinken und so weiter. Und die Leute haben gesagt, du spinnst, was meinst du, was sagst du da? Und er sagt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin es und wenn ihr mich nicht isst und trinkt, dann werdet ihr nicht gerettet werden. Die haben gesagt, das ist uns zu verrückt, wir können das nicht. Und Hunderte, da steht die Hunderte und Tausende Menge von Menschen, haben ihn verlassen. Die ihn bis dahin, vielleicht monatelang schon ihm gefolgt haben und gesagt, der ist der Messias. Und sie haben ihre Häuser, ihre Städte verlassen, sind auf den Weg monatelang mit Zelten und so wie Campen auf dem Weg. Und sie haben ihn gefolgt und haben dann gesagt, nee, das doch nicht, das ist zu viel. Und dann haben ihn verlassen. Und dann fragte er seine Jünger, na, was der, und sagt ihr, wer ich bin und seid ihr bereit? Und sie sagten, du bist der Christus. Und dann sagt Jesus dieses, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Sei bereit, dein Kreuz auf sich zu nehmen, täglich, und folge mir nach. Und 8 Tage später, also man spürt ein bisschen, was ist in Bewegung in Jesus selber? Was ist in Bewegung in der Geschichte? 8 Tage später, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten, Gott zu suchen. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen 2 Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Also über seinen Tod, seine Kreuzigung und Auferstehung. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Also Jesus hat zu lange gebetet in der Nacht und sie sind eingeschlafen. Und da ist diese strahlende Herrlichkeit erschienen. Und als sie aufwachten, sahen sie dann Jesus in seinem himmlischen Glanz oder Herrlichkeit. Und die beiden Männer, Elia und Mose, die bei ihm standen, als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen und sie waren bereit zu verabschieden, sagte Petrus plötzlich, da lesen wir weiter, Meister, wie gut es ist, dass wir hier sind. Ist doch cool, oder? Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Und während er noch am Reden war, dieser kurze Satz, kam eine Wolke und warf ihren Schatten, also den Wolken warf einen Schatten auf sie. Und als die Wolke sie ganz umhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da zu sehen. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten, Und sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon, bis nach der Auferstehung. In einer anderen Evangelien steht es da. Sie haben es später so weiter verbreitet. So, ich habe meine Predigt so die Titel gegeben, baue nicht, sei die Hütte. Petrus war bereit, die Hütte, so Hütten zu bauen und so weiter. Und ich finde dieses Überforderte einfach mal so, Meister, es ist toll, dass wir hier sind. Komm, wir bauen 3 Hütten, eine für dich, für Elia und für Mose. Dieses quasi überwältigte Ausbruch von irgendwas, was er da gesagt hatte. Sehr interessant. Wir gehen hier weiter. Ich finde es sehr interessant, denn Petrus hat gesprochen aus dem, was er eigentlich wusste. Da war eine ganze Geschichte für Israel, was es bedeutet, Hütten. Eine andere Übersetzung, also die griechische Ursprung, das könnte man auch Zelte sagen, nicht nur Hütten, sondern wir könnten Zelte aufbauen. Und in die Geschichte von Israels, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt auf die Erde und durchstrahlend und dieses krasses Gottesgegenwart und Nähe da ist. Was macht Israel? Was ist die Geschichte, was Israel immer macht? Ich denke sofort an, Gott kam und sendet durch Mose das Tora und die haben die Anweisung bekommen, die Zelt der Begegnung aufzubauen. Ein Ort, wo sie Gott begegnen können. Ein Ort, wo sie gelernt haben, Gott anzubeten und was richtig ist, Opfer zu bringen und für ihre Sünde zu Buße zu tun und Vergebung und Versöhnung mit Gott zu erleben. Wo sie Feuer und gelernt haben, wie es ist, in Beziehung mit Gott zu sein. Wo Gott sagte, ich bin dein Gott und ihr seid mein Volk. Und wo sie die Säule, wie hier in dem Bild, nachts würde eine Feuersäule da sein, um diese Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes da zu zeigen. Und tagsüber war eine Wolkensäule da sein. Also die Herrlichkeit Gottes. Und wie auch in dem Bild, vielleicht ein bisschen schwierig hier zu sehen, aber um alle Ecken, also in der Mitte war der Zelt der Begegnung und alle anderen Zelte, als Israel in der Wüste waren ringsherum an alle Seiten. Und alle Zelte müssten in Richtung der Zelt der Begegnung da ausgerichtet sein. So dass das Erste, wenn sie den Zelt aufmachte und rauskommt, boom, da ist es. Sie sehen Feuersäule oder Wolkensäule da. Gott ist da in unserer Mitte. Und das war da und steht es auch, wenn du es nachliest in 2. und 3. Mose, dass es so, Gott hat es so ausgerichtet. Er sagte, so soll es sein und Mose hat es dann quasi nachgemacht. Und es war da, dass alles war zentriert auf Gott unter sein Volk. Gott ist da. Er verlässt nicht sein Volk, er ist nicht fern, irgendwo auch hoch in den Himmel, sondern er ist unter sein Volk. Und in der ganzen Zeit, auch später, als Israel eine Nation wurde mit David und er wollte einen Tempel bauen, er wollte ein Wohnort vor Gott da sein. Und er hat es nicht getan, aber sein Sohn Salomo baute den Tempel. Und was passierte, als er den Tempel Gott geweiht hatte und gesagt hatte, Gott, höre unsere Gebete, wenn wir hier hinkommen, wenn wir hier nur zuwenden zu diesem Tempel, wenn wir um dich nochmal auf dich orientieren und konzentrieren und wir beten, dann höre unsere Gebete, schenke Weisheit, schenke und alle diese verschiedenen Gebete. Was passierte, nachdem der ganze Schlachtopfer, die Herrlichkeit Gottes erfüllte den Tempel so krass, dass keiner reingehen konnte und alle müssen draußen und war dann auf den Knien auf dem Boden, weil sie so von der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes überwältigt waren. Ein bisschen so wie Petrus. Der war so, Meister, gut, dass du hier bist. Lass uns Hütten bauen. Lass uns Zelten bauen. Lass uns das, was wir wissen, was wir kennen, was in unserer Kultur und unserer Geschichte von dem Volk, was wir wissen, was normal ist, was gut ist, was tut man, wenn Gott so sein Volk begegnet? Ja, wir haben einen Ort, wo Menschen von alle überall kommen können und krass Gott sehen und erleben können, wo wir wissen, Gott ist unter uns. Okay, so Petrus aus seiner Kultur, aus dieser jüdischen Kultur auch, dass der Tempel oder Zeltebegegnung war immer eine gottzentrierte Kultur. Das hat Gott so aufbauen wollen. Wir haben auch Kultur. Und wir haben auch Gedanken über Gottes Haus und wie Gott wirkt und wo Gott wirkt. Wir sind auch beeinflusst, besonders in der westlichen Welt, von einer Kultur, von einem Denken. Es kam irgendwann in den frühen Jahrhunderten, ich bin nicht sicher, wann genau, aber es war eine Zeit lang, wo viele glaubten und sie wussten, Gott, du bist da und in jedem Alltag und alles, Gott ist die ganze Zeit da. Aber irgendwann kam diese Entwicklung mit Wissenschaft und der neue Technologie und Verschiedenes. Und da kam so ein Kampf in der westlichen Welt zwischen Wissenschaft und Technologie und was wir können und diese Abhängigkeit und Vertrauen, gottzentriert zu sein. Und was passiert ist, man hat, wie sehr gut wir in der westlichen Kultur machen können. Und besonders habe ich gemerkt in der deutschen Kultur, wir können sehr gut unsere Bereiche bilden. Das gehört hierhin, das gehört hierhin, das gehört hierhin, das gehört hierhin. Und sie können miteinander kommunizieren, aber wehe, sie miteinander berühren. So, jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Ordnung. Wenn du auf die Arbeit bist, Arbeit ist Arbeit. Wenn du nach Hause kommst, dann sollst du zu Hause sein und nicht die Arbeit. Tun wir das? Nein, aber denken wir so. Das ist in der Kultur. Hey, was machst du? Ist es falsch, wenn du die Arbeit nach Hause bringst? Ist es falsch, wenn du hier, an deine Frau und deine Kinder oder irgendwas so da machst? Arbeit ist Arbeit. Du sollst da sein. Du sollst pünktlich sein. Du darfst nicht einfach, weil du hier ins Gespräch mit einer Beziehung oder einer Freundin oder irgendwas da hattest, spät zur Arbeit kommen. Vielleicht einmal. Wir lassen das so, wenn es notwendig ist oder eine Notsituation ist. Aber eigentlich, wir erwarten, dass du pünktlich kommst. No? So, ist Kultur, ist die deutsche Kultur, ist nicht schlecht. Es ist anders, wenn man nach Indonesien fährt. Da hat man Arbeit, bezahlt, bestellt. Wann kommen sie? Ja, wenn sie kommen. Vielleicht an dem Tag. Meine Mama wohnt in Mexiko. Sie hat Arbeit, sie wollte eine neue Spülmaschine in ihre Küche da einbauen. Sie bestellt, sie hat einen Arbeiter, der soll kommen. Ja, ich komme, sie hat einen Termin. Ich komme zu dieser Uhrzeit an diesem Tag. Ist er an dem Tag gekommen? Nö. Hat er angerufen zu sagen, nee, wir machen irgendwas, ich komme später, tut mir leid, irgendwas ist passiert? Nein. Es ist nicht deren Kultur. Die Arbeiter kommen, wenn sie können, wenn sie kommen. Und dann sind sie da und sie arbeiten so viel sie an dem so können oder möchten oder was auch immer. Irgendwas passiert, sie kennen jemanden, irgendeinen Anruf. Oh, Entschuldigung, ich muss weg. Weil die Beziehungen und besonders Familie viel wichtiger in der Kultur gesehen ist und bewertet ist und diese Zeit damit zu verbringen, als einfach Arbeit zu erledigen. Aber in der westlichen Kultur ist es andersrum. So, wir sind beeinflusst von unserer westlichen Kultur. Und Kultur, ob du willst oder nicht, ob du es weißt hier, wir können vieles wissen. Aber die Kultur ist etwas, was aus unserer Überzeugung und aus unserer Erfahrungen in unser Leben da kommt. Und es ist so Unterbewusstsein, wie oft wir beeinflusst sind. Als kurzes Beispiel, ich habe Christo gefragt, ob ich das mitteilen darf. Als ich erst hier kam, ich bin gebürtige Amerikanerin, und als ich erst hier kam, meine allererste 2 Wochen, frisch da, alles neu, habe Christo auch neu kennengelernt und wollte ein Programm machen nach On the Move. Wir haben das Let's Talk genannt. Und lasst uns einfach über die schweren Fragen zusammen austauschen und reden und ein Zeugnis geben. Und Christo war dabei, ich habe sie gebeten. Evert hat sie für mich gebeten und dann habe ich Christa auch gebeten, ob sie auch mitteilen würde, ob sie etwas machen würde. Sie sagte, ja, gerne. Ich sagte, danke. Dann an dem Abend kommt sie, hey, danke, dass du da bist, doch toll, schön, dass du mittendrin, hey, danke, dass du das machst, das ist wunderschön, ich finde das richtig toll und ich kenne niemanden, aber du machst es toll, vielen, vielen Dank. Und nach dem Abend, als es alles fertig ist, Christa, danke, so toll, dass du da warst die ganze Zeit und dass du mitgemacht hast. Und am Ende war sie ein bisschen aufgeregt und sie sagte, wieso sagst du das? Denkst du, dass ich nicht tun würde, was ich sage, ich tun würde? Was denkst du von mir? Bin ich dann so unfähig, dann zu machen, was ich sage? Und ich war so, was? Sag, du musst nicht 1000 Mal danken. Einmal reicht, Dankeschön. Und ich war so, hä? Ich verstehe nicht, was habe ich jetzt gemacht? Ein bisschen später, als sie nach Hause war, hat sie mich nochmal angerufen. Hatte sie irgendwo von meiner Nummer, wahrscheinlich von Eva, da auch noch bekommen. Aber sie hatte meine Nummer und sie hat mich angerufen. Ich verstehe jetzt, du bist Amerikanerin. Und ich habe so, hä? nochmal gesagt. Und sie hat es erklärt. Und sie hat auch recht. In USA, da woher ich komme und ich bin gelehrt von Kleinkind an und es ist in der Kultur, du sagst Danke und du siehst jede Kleinigkeit und du dankst die Person und du dankst die Wiedewede und das gehört zu Leiterschaft, das gehört zu ein Service oder Dienstbereiche, das gehört einfach mal in der Familie. Wir sind geprägt von der Kultur, immer Danke zu sagen und besser mehr als weniger. Und in der deutschen Kultur ist es anders. In der deutschen Kultur, du sagst etwas, die sagen ja, du sagst Danke. Gut. Na, alle so. Vielleicht ein zweites Mal geht. Vielleicht. Am Ende. So, aber nicht zwischendurch und nicht das alles. War ein kleiner Beispiel, wie unterbewusst Kultur ist und wie es uns treibt, Dinge zu tun, ohne dass wir das wissen. Und Petrus war von seiner Kultur hier beeinflusst, als er das sagte und als er diese Zelte bauen wollte. Wir sind beeinflusst von unserer Kultur. Und unsere Kultur ist auch nicht unbedingt besser, als was Petrus gesagt hatte. Denn in der westlichen Kultur, wir sagen Gottesdienst ist am Sonntag oder Hauskreis oder alles, was mit Gott zu tun hat, was geistlich ist, das gehört in der Kirche oder in diese Programme oder in den Dienst oder sowas. Das ist unser Bereich, den wir gebildet haben für Gott und Sachen. Natürlich hat man auch so stille Zeit und man sollte das machen. Aber irgendwie, das ist hier unser Bereich. Wenn wir auf die Arbeit sind, wir denken gar nicht an stille Zeit. Wir denken gar nicht an was ist hier, was haben wir so an Gott gehört. Wenn wir mit unserer Familie sind, wir denken hier, was ist Familie? Und wir sind in unserer Kasten, wir sind in unserem Bereich. So da. Und die können natürlich, ah ja, Gott hat mir das gesagt und das ist cool. Aber es ist nicht, dass jeden Bereich orientiert ist auf das Zelt der Begegnung. Es ist, dass wir haben unsere Bereiche und diese Zeit ist orientiert. Alles geht um Jesus. Aber eigentlich, wie toll wäre es und wie biblisch ist es, wenn jeder Bereich irgendwie orientiert, irgendwie eine Kultur in sich hat, dass wir unterbewusst, auch wenn wir auf die Arbeit, auch in der Familie, wenn wir orientiert sind und wenn wir wissen, oh, wir sehen Jesus, wir sehen Gott. Eine gottzentrierte Kultur. So, man muss es ein bisschen deutlich machen. Jesus Christus hat diese jüdische Gedanken und Kultur auch völlig erfüllt. Die Bestimmung von dem Tempel, die Bestimmung von Zelt der Begegnung ist in Jesus körperlich erfüllt worden. Wusstet ihr das? Jesus Christus kam als Gott, Immanuel, Gott mit uns, in unsere Mitte. Was haben die dann gemacht? Sie brachten ihre Opfer zum Buße und Vergebung zu empfangen. Jesus Christus sagt, komm zu mir. Jesus Christus ist das Lamm oder unser Opfer mit seinem eigenen Fleisch und seinem eigenen Blut, der dann Versöhnung für uns wirkt, wie in dem Tempel oder in der Zelte Begegnung am Anfang, dieses einmal im Jahr dieses Opfer gebracht hat für die Versöhnung für alle Völker oder für das ganze Volk Israel und Jesus für alle Völker. Er schenkt Vergebung, er ist der Weg zum Vater, niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Er ist der Tempel oder die Bestimmung, die Bedeutung von der Tempel im Alten Testament erfüllt im Körper. Erfüllt, dass er hier auf die Erde war. All das war hinzudeuten und zu zeigen auf Jesus, den Messias. Und er erfüllte es mit seinem Leben, seinem Tod und Auferstehung. Und dann ist er in den Himmel gegangen. Jesus Christus, hier steht also in der Bibelstelle, aber er selber sagte, na, die Pharisäer, die Leute, welche Zeichen gibst du uns, dass du tatsächlich Gott oder von Gott bist? Und er sagte, zerstöre diesen Tempel und ich werde es in 3 Tagen wieder aufbauen, wieder auferwecken. Und die haben nicht verstanden. Sie dachten, sie meinten diese große Tempelgebäude. So, es hat 100 Jahre das gebaut, so das gedauert, das zu bauen. Wie kannst du das in 3 Tage dann aufbauen? Denn er hat aber gesprochen von seinem Leib. Er ist den Tempel. Also die Bedeutung zumindest von dem Tempel. Und dann ist er in den Himmel aufgegangen und sandte seinen Heiligen Geist. Und sein Heiliger Geist, Jesus Christus, sein Körper ist im Himmel mit Gott. Aber jetzt wohnt Gott in uns durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in uns gekommen. Die Bibel sagt, wir, jeder Einzelne, den wir der Heilige Geist in uns haben, ist ein Haus oder ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind jetzt der Ort in unsere Herzen, wo wir Gott begegnen, weil wir Zugang haben direkt durch den Heiligen Geist. Wir sind jetzt ein Tempel, wo wir, was müssen wir? Müssen wir irgendwo hingehen, um Buße zu tun, Vergebung? Nein, wir können einfach direkt mit Gott, weil er in uns wohnt, direkt Buße tun, direkt Vergebung empfangen. Wir können jetzt auch erfüllt mit dem Heiligen Geist und die Geistesgaben, die der Heilige Geist durch uns wirken lässt oder die er uns spricht oder einen Eindruck gibt, sag mal das oder vielleicht diese Person braucht einen Anruf oder ich habe einfach Liebe für diese Person. Alle diese Gaben sind gewirkt durch den Geist Gottes, der in uns lebt und wohnt, wie Gottes Herrlichkeit in uns und auf uns und durchstrahlt. Ist vielleicht ein bisschen anders wie bei Jesus. Wir sind auch nicht Gott. Aber wir sind das Tempel des Heiligen Geistes, also den Tempel Gottes jetzt. Jesus hat es erfüllt und verkörpert und jetzt sind wir sein Leib auf Erde. Als Einzelne, sagt die Bibel, und auch als gemeinsam, als Gemeinschaft oder als Gemeinde, als die Kirche, sein weltweiten Leib. Und das bringt mich dann zu dem Punkt, eigentlich, was ich sagen möchte. Wir sind den Tempel. Wir müssen nicht bauen und alles konzentrieren, unsere Kasten bauen, unsere Bereiche bilden. Da gehört Gott hin und das ist so und das ist richtig. Das ist der Kultur, der christliche Kultur in der westlichen Welt. Aber Jesus hatte eigentlich gesagt, wir sind den Tempel, wo Gott täglich, jeden Moment, auch wenn du schläfst, er ist da und redet zu dir und ist mit dir und wirkt in dir. Er ist immer da. Du bist den Tempel. Sei den Tempel in alle Bereiche deines Lebens. Denn du bist in diesem Bereich und du bist in diesem Bereich und du bist in diesem Bereich und du bist in diesem Bereich. Du bist Gottes Träger, sozusagen sein Geist Träger in alle diese Bereiche. Und es soll erfüllen und erfließen in alle Bereiche. Aber um das zu tun, um eine gottzentrierte Kultur in unseren Alltag, in alle Bereiche zu schaffen, müssen wir bewusst Übungen und Gewohnheiten in jedem Bereich unseres Lebens einbauen. Entschuldigung. Versteht ihr, was das ist? Eine Kultur ist nicht einfach mal da. Eine Kultur ist aufgebaut durch was normale Übungen, was Gewohnheiten sind in einer Gesellschaft, eine Kultur in einer Gemeinde oder in einer Familie ist aufgebaut durch das, was die, ja, sie sagt immer das, ich fange an, das zu sagen. Entschuldigung. So, wenn wir in einer Kultur sind, da sind Gewohnheiten, das sind Dinge, die das aufbauen. So, das ist Normales. Hier in der Christus für alle, selbst in der Name, wollen wir alle sind hier willkommen. Eine Kultur von Liebe, Annahme, Vergebung. Jeder ist hier willkommen, egal was. Aber das bedeutet, wir müssen mehr als das sagen. Wir müssen auch das leben. Und da haben wir Dinge gesetzt. Hier, was bedeutet das? Und wir haben gesagt, hier wollen wir so sein. Entschuldigung. Ich komme mal nur weiter. So, jetzt brauche ich von meinem lieben Technikteam und Videoteam. Seid ihr bereit, mit mir zu helfen oder bald? Ich finde es, wenn die Gedanke, ich bin, wir sind, ist es ein Teil unserer Identität. In Christus, dass wir den Tempel, den Haus Gottes sind, wo Gott unter uns wohnt, wer unter uns ist. Das ist eine Identität. Und wie können wir das einbauen oder eine Kultur davon schaffen? Wie kann ich mein Denken verändern in meinen Arbeitsbereich, in meinen Familienbereich? Wenn ich einkaufe gehe, überall, wie kann ich dieses Denken nicht nur, oh, ich weiß es, die Information weiß ich schon längst, aber wie kann ich das leben? Wie kann ich das automatisch denken? Nicht, dass ich bewusst das denke, sondern es ist einfach mal da und ich lebe es so aus. Und das ist ich mache es so oft, dass ich jetzt nicht mehr daran denke, sondern es ist automatisch. Wie bei Autofahren. Wenn du anfängst, Auto zu fahren, denkst du, okay, Kupplung und dann ein bisschen so, oh, jetzt und das und so und oh, bleib in den Spuren. Und das sind tausend Dinge, die du bewusst tust und lernst. Nach ein paar Jahren oder vielleicht sogar Monate hast du es so oft und so geübt, dass du gar nicht mehr daran denkst. Du steigst ein, du denkst nicht Kupplung, dein Fuß geht einfach mal dahin. Du denkst nicht mehr, dass du anschnallen müsstest, sondern du setzt dich in ein Auto und es ist automatisch, du drehst dich um und haltst mal den Gurt. Punkt. Es gehört dazu. Das ist ein Gewohnheiten, die eine was man so gelernt hat, dass man nicht weiß mehr, was man gelernt hat. Man tut es einfach. Und so wollen wir auch, dass in jedem Bereich, wir müssen nicht bewusst daran denken, sondern automatisch. Jeden Bereich ist erfüllt mit dem Geist Gottes und wir sind gottzentriert in unserer Bereich und unserer Kultur. Aber am Anfang müssen wir oft das bewusst machen. Deswegen die Aussage. Was bedeutet es, diesen Tempel zu sein? Wie können wir das so schaffen, so eine Kultur? Ich liebe, was hier in dieser Bibelstelle da steht. Mit der Wolke kam und Petrus war überfordert. Der Wolke kam. Und die Stimme, Gottes Stimme sagte, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter. Es geht um Jesus. Jesus zentriert, er ist im Mittelpunkt. Und Jesus aus dem Mittelpunkt in jedem Lebensbereich. Und jetzt habe ich eine kleine Illustration für euch. Versuche ich zumindest hier. Ich weiß nicht, ob ihr das... Ah gut, ihr könnt das super sehen. Perfekt. Techniker, ihr seid toll. Also, ich habe hier, ich habe gebetet, Gott, was bedeutet es, diesen Tempel zu sein? Was ist wichtig daran? Und ich habe zwei Punkte bekommen. Den ersten Punkt möchte ich hier illustrieren. Und ich habe gesehen einen Strand. Ich habe hier versucht, ein bisschen Strand nachzubauen. So ein bisschen schwierig, weil wir nicht am Strand sitzen. Und ich habe gesehen, wie Wellen da hineinkamen. Und ich fing an, hier im Strand... So, ich mache das ein bisschen einfach mal so, mit meinen Fingern und meiner Hand so richtig zu grüben, so einzugraben. Und ich habe gemacht, so machbar. So, wie ein Sandburg, genau, aber es war eigentlich eine große Grube im Sand und in der Mitte, natürlich, wenn ich das mache, ist dann auch eine kleine Säule, eine Sandsäule in der Mitte. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ein bisschen. Das ist eine Sandsäule. Zumindest könnt ihr das vorstellen. Ein Kreis, dann ist natürlich eine Sandsäule in der Mitte. Und dann, wenn das Wasser von dieser Richtung hineinfließen würde, was würde passieren? Ich mache mal so wie ein Trichter, könnte man so machen, aber ich mache mal erstmal so. Das ist mein Trichter. Das kann man hier so richtig reinfließen, weil es sollte hier symbolisieren, eine große Welle kommt. Und wenn viel Wasser hier hineinfließt, wumm, was passiert mit meiner Sandsäule in der Mitte? Was denkt ihr? Was passiert? Dennis? Was? Es geht kaputt. Genau, richtig. Wenn so viel hineinkommt. Und da habe ich gedacht, okay Gott, was sagst du? Und hier ist, was er sagte. Wir haben Verlangen und Sehnsüchte in unser Leben und die gut und normal sind. Zum Beispiel für meine Jugendliche, eines Tages vielleicht einen Ehepartner zu haben. Und das ist ein normal und gutes Verlangen. Wenn aber irgendeine unserer Verlangen, ob ein Gut, eine Förderung auf die Arbeit oder was auch immer, in der Mittelpunkt steht und dann kommt das Wasser vom Heiligen Geist und er möchte komplett füllen, boom, es zerstört das, was wir eigentlich unser Verlangen in der Mitte haben. Und da haben wir Angst davor. So, was tun wir? Wir begrenzen, anstatt so viel. Wir sagen, no, wir müssen das schützen. Und wir machen so mehr so wie eine Trichter, dass weniger kommt vom Heiligen Geist, vom Wasser, des lebendigen Wassers. Und das ist der Punkt. Wenn wir irgendwas anderes als Mittelpunkt, ein anderes Verlangen, was auch vielleicht gut ist, aber in der Mitte haben, statt Jesus, werden wir unsere Glaubenswandel kompromissen, also Kompromisse machen, um das zu schützen. Was ist aber, wenn Jesus in der Mitte ist? Wenn das hier ausgegraben ist, da ist keine Sandsäule in der Mitte, sondern nur hier Bereiche meines Lebens. Aber Jesus ist in der Mitte. Ich bin komplett offen und Jesus wohnt da drin. Wenn dann jetzt Wasser da hineinfließt, es füllt alles auf und wird sogar überfließen. Ich werde aufgefüllt und es wird überfließen in alle meine Bereiche, dass der Heilige Geist wirkt und kommt und mich vielleicht zu den richtigen Ehepartner führt oder mir hilft, ob ich die Beförderung komme oder nicht auf die Arbeit. Aber mir geht's gut. Ich bin erfüllt. Ich weiß, was zu tun ist auf die Arbeit. Er erfüllt mich und ich bin viel mehr ein Zeugnis auf die Arbeit oder einfach Menschen sehen und mit seinem Herzen sie sehen. Man kann so viele verschiedene Auswirkungen da drin sehen. Der Punkt ist, der Tempel Gottes, was wir sind, das ist erfüllt mit Gottes Herrlichkeit und alle anderes geht weg und beugt sich dazu. Und das ist, was wichtig ist. Dann sollten wir vielleicht mal fragen, Gott, gibt es Sachen in meinem Leben, in Bereiche meines Herzens, wo etwas anderes der Mittelpunkt ist und nicht du? Er ruft uns in Offenbarung zurück zu der ersten Liebe, wo er uns erfüllt. Das ist eine Bestimmung von dem Tempel. Ich glaube, wir müssen zurück zu der PowerPoint kommen. Das war es erstmal für dieses Beispiel. Danke sehr, ihr Techniker habt das super gemacht. Und okay, ein bisschen näher. Ah, super, da ist es. Zweiter Punkt. Jesus sagte, oder Gott sagte in diese Wolke, dies ist mein Sohn, ihn, es geht um ihn, er ist der Auserwählte. Auf ihn sollt ihr hören. Und da gibt es mehrere Wege, wie wir auf Gott hören, aber zwei Wege sind mir gekommen im Gebet für diese Predigt. Das eine ist das Wort Gottes. Jesus sagte, wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie einer, der sein Leben auf dem Felsen baut. Und wenn Stürme und Schwierigkeiten kommen, es wird nicht einstürzen. Wer es aber hört und nicht tut, die Stürme und Leben kommen und wie groß ist der Einsturz. Wie oft in so viele Stellen hat Jesus gesagt, meine Worte sind das Leben. Der Same, das Evangelium ist sein Wort, was in unsere Herzen eingesät ist und was aufwächst im guten Boden und trägt Frucht. Ein anderer Boden, wenn Jesus der Same ist in uns, wir wachsen auf und Reichtum und Sorgen dieser Welt können in der Mitte kommen. Und dann ersticht es das Wort und das Wirken von seinem Wort in uns, wie ich gerade hier demonstriert habe. Also, das Wort Gottes ist nicht nur die Buchstaben, sondern Gott, was sagst du mir durch diese Bibelstelle? Was sagst du mir durch dein Wort? Das lebendige Wort, Jesus Christus in mir, spricht zu mir. Was sagst du? Was willst du mir sagen? Das ist sehr, sehr wichtig. Und wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Und hier möchte ich ganz kurz, die Zeit geht, ich weiß, aber ganz kurz, wenn ich sage, Gott, was sagst du? Was sagst du mir dadurch? Und er sagt, ja, guck mal, es geht um zum Beispiel, ich weiß es, Jesus in der Lehre, wir sollen einander vergeben, als Beispiel. Okay, Gott, was sagst du mir dadurch? Und er sagt, vergebe diese Person aus deiner Vergangenheit, der dich richtig verletzt hat. Ich sage mal Johannes, irgendein Name. Okay, ja, aber er hat mich richtig verletzt. Und ich kann das nicht so schnell. Ich will, aber ich kann das nicht so schnell. Und es überfordert mich. Weißt du, was er mir angetan hat? Hast du keine Ahnung? Ich kann das nicht vergeben. Er hat so viel zerstört. Ich bin niemand selber, aufgrund was er getan hat. Und dann komme ich zu Jesus. Was sagst du mir dazu? Ich kann das nicht. Was sagst du mir dazu? Wie kann ich das umsetzen, was du mir sagst? Immer wieder zurückkommen. Und er sagt, okay, wir geben dir kleine Schritte um dahin. Und sagt, fang an erstmal, einige Sachen, was er mir mal gesagt hat, schreibe auf. Was Fakten, was wurde getan, was wurde gesagt? Und dann deine Gefühle. Das wurde getan, so fühlst du darüber. Das wurde gesagt, so fühlst du darüber. Und ich wollte das gar nicht machen. Und ich habe mich so geweigert. Und nein, 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 nein. Ich will, das kann nichts machen. Wie kann das, was hat das überhaupt mit Vergebung zu tun? Und irgendwann mal kam ich zu dem Punkt, wo ich einfach müde davon war. Und dann habe ich es getan. Und ich saß da unter Tränen und habe geschrieben, 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 geschrieben. Weißt du was? Etwas ist in mir geändert. Weil ich gehorsam war und weil ich es rausgebracht hat. Das sind natürliche Sachen, die wir einfach mal nicht alles drin halten, sondern rausbringen. Aber auch, weil ich gesehen habe, da sind so viel mehr Gefühle, als was eigentlich passiert ist. Und Gott fing an, von da zu sprechen. Okay, jetzt ist der nächste Schritt. Tu das, tu das, tu das. Und er führte mich Schritt für Schritt. Immer will, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich diesen Personen vergeben? Wie du mir sagtest, ich will, ich sag ja, aber wie? Hilf mir, ich brauche dich. Und er gibt Sachen, bis ich dahin kam und konnte die Person vollkommen vergeben. So ist ein Beispiel. Das Wort Gottes lebendig. Nicht nur einmal lesen, tschück und weg, sondern Gott, was sagst du mir? Ich will das. Ich sag ja dazu. Wie kann ich das umsetzen? Gib mir die Schritte, wie das zu tun. Und dann tue es. Sei nicht wie die unkluge oder törichte Bauer, der dann hörte die Worte, aber tut sie nicht. Baue nicht auf Sand, denn es stürzt ein. Gib alles hin und lass ihn dich immer wieder erfüllen. Und der zweite Weg, und wir kommen zum Ende auch, wie wir dann Jesus folgen, also Jesus sagte, folge mir nach. Er sagte, auf ihn hören, gehorche ihn, sei gehorsam. Er sagte, hier ist mein Wort, tu, was ich sage. Und er sagte auch, folge mir nach. Und fast immer in der Bibel, wenn du das liest, ist immer zusammen mit, es kostet was. Für manche hat es den Leben gekostet. Und es ist immer verbunden mit ein bisschen Sterben. Sterbe zu deinem eigenen Wille, deinem eigenen Weg, deine eigenen Wünsche und Pläne, deine eigene Kontrolle über eine Situation. Lasse los, sterbe ein bisschen zu dir, aber empfange das von ihm. Sei Jesus ähnlich. Das ist leicht gesagt und schwer zu tun. Und das wissen wir alle. Das ist mal im Leben. Aber wenn wir wieder mal nicht etwas anderes in der Mitte haben, wenn wir sagen, wir bauen bewusst Übungen und Gewohnheiten in jedem Bereich unseres Lebens ein, damit es in alle Bereiche, in unserem Alltag, wir kultivieren eine Kultur, wo alles ist gottzentriert, wo alles führt uns hin zu Jesus. Dann werde ich mehr in jedem Bereich diese Offenheit, dieses leere Gefäß. Und der Heilige Geist kommt und füllt hoch und es überfließt in jedem Bereich. Und er bringt das Ganze dann zusammen in eine Einheit. Es ist nicht unser Job. Wir kriegen das nicht hin. Wir alleine schaffen es nicht, gegen die Kultur einfach mal so alles zu winden. Es ist zu unterbewusst. Aber er tut es durch seinen Geist. Wir müssen uns immer wieder erfüllen lassen. Und als letztes, ich liebe, wie Paulus es sagte. Er sagt es am allerbesten. Und damit komme ich zum Schluss. Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Wir nennen das hier Gottesdienst, aber das ist der wahre Gottesdienst. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob er gut, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lass uns wieder erfüllen. Baue und frage Gott, was kann ich tun in Familie, auf die Arbeit, in der Schule, mit Freunden, in diesem Bereich meines Lebens? Was kann ich tun, um Sachen einzubauen, die uns immer wieder eine gottzentrierte Kultur aufbauen? Baue nicht Hütten, sondern sei die Hütte in allen Bereichen deines Lebens. Amen. Kannst du kommen? Thank you.